Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Ein frohes neues Jahr wünsche ich
dir. Frohes und gutes neues Jahr auch dir.
Und euch Hörerinnen und Hörern auch ein frohes und gesundes neues Jahr 2019. Und die Popcorn-Pilger werden volljährig. Also zumindest war das früher so. Mit 21 wurde man erst volljährig und heute ist unsere 21. Folge. 3x7.
3x7.
Hätte meine Oma jetzt gesagt. Ja. Stell dich nicht so an, du bist auch schon 3x7.
Die Popcorn-Pilger dürfen immer noch nicht Bundespräsident werden, aber da arbeiten wir dran.
Ja. Und weil das eine ernste Sache ist, haben wir heute einen ernsten Film.
Einen ernsten Film.
Von Menschen und Göttern. Von 2010. Nach einer wahren Begebenheit aus Algerien. Eine Gruppe von Trappisten, französischen Trappistenmönchen, wird von algerischen Islamisten entführt und ermordet. 2018 im Dezember, am 8. Dezember, wurden diese Trappisten zusammen mit anderen algerischen Märtyrern selig gesprochen.
Mhm.
Deshalb hat unsere Folge auch noch eine gewisse Aktualität.
Mhm. Ja.
Aber auch unabhängig davon ist das ein Film, über den es sich dringend zu sprechen lohnt.
Ja, fast könnte man sagen, dass der auch nach nun 8 Jahren, ist er ja schon alt, nach 8 Jahren, und die Begebenheiten fanden statt zwischen 1992 und 1996.
1996. Ja.
96 ist das entsprechende Ereignis zum Schluss dann passiert. Das hat an Aktualität nichts verloren, ganz im Gegenteil sogar. Also wenn man vom eigentlichen Beginn des 21. Jahrhunderts sprechen möchte, dann ist das nach der hippen und sorglosen Zeit der langen 90er bis zum 11. September 2001 gewesen, und dann kommt der Kulturschock für den Westen. Und ab diesem Zeitraum arbeitet sich der Westen auch mit Verlaub gesagt, seiner etwas eingeschlafenen Spiritualität, seiner Verbürgerlichung von Spiritualität, an einem Glauben ab, der einen Teil zur Zeit im Extrem weiß und das einem großen Teil der Welt auch Angst machen kann. Und dieser Film geht auf eine ganz besondere Weise auch mit unserer Vorstellung von religiösem Extremismus um.
Wir haben im Zentrum dieses Filmes diese kleine Gemeinschaft von Trappisten in dem Dorf Tiberin in Algerien, nicht ganz weit weg von Algier. Und die sind dort fester Bestandteil der muslimischen Dorfbevölkerung.
Ja, die sind,
also
die Ärzte dort, die sind
Lehrer,
Berater,
Ratgeber, Seelsorger, ja, in Alltagsfragen.
Auch Handelspartner letztlich.
Ja. Sie haben eine landwirtschaftliche Genossenschaft gegründet. Also das ganze Leben in diesem Dorf wäre ohne diese Mönche eigentlich gar nicht denkbar.
Und das kann man nicht genug betonen, du hast es gesagt, diese Dorfgemeinschaft ist muslimisch. Auch nicht banal, sondern gläubig und praktizierende Muslime sind das, die Mönche nicht ausgrenzen, sondern sie sogar als das Fundament des dörflichen Lebens betrachten, weil letztlich fast alles von dieser kleinen Gemeinschaft abhängt. Die Versorgung natürlich, aber auch viele alltägliche Dinge. Sie sind immer dabei, wenn es um Familienschwierigkeiten geht, wenn sie Rat brauchen. Und es gibt ja diesen sehr interessanten Satz im Film: Ihr seid der Baum und wir sind die Vögel. So wird zu den Mönchen gesagt. Vielleicht ist das ein bisschen ein Ansatz, über den wir uns der Frage nähern könnten: Warum bleiben die Mönche?
Ja, denn die Drohung ist ausgesprochen und es ist klar, nachdem kroatische Bauarbeiter von den Extremisten ermordet wurden, es ist jetzt brandgefährlich, auch für die eigentlich im Dorf akzeptierten Mönche. Und diese Frage wird ja im Film auch thematisiert. Bleiben wir oder bringen wir uns in Sicherheit? Also es wäre ja durchaus denkbar, dass man sagt, das ist so geradezu heiß, wir gehen weg und gucken mal in 5 Jahren oder so. Wenn die Sache abgekühlt ist, kommen wir wieder. Das wäre ja denkbar gewesen. Und es gibt auch in dieser Mönchsgemeinschaft auch einen Konflikt. Man wirft dem Prior, dem Christian, vor, dass er eigensinnig handelt und seinen Mitbrüdern abverlangt, da zu bleiben, weil er selber da bleiben will, aus welchen Gründen auch immer. Und dann wird dieser Konflikt beendet. Und dann ist eigentlich vor dem Ende des Films, also vor dem Finale des Films, ein Herzstück dieses Filmes, diese Abendmahlszene. Man hat sich abgefunden, die Mönche haben sich abgefunden, sie bleiben, egal was passiert. Und dann sitzen sie in der Gemeinschaft zusammen, trinken Wein und filmerisch hervorragend umgesetzt mit der Musik und die gezeichneten Gesichter in Großaufnahme, lachend, weinend, dieses Wechselbad der Gefühle. Es ist wie Christus mit seinen Jüngern vor dem Tod, vor dem Karfreitag sitzt er zusammen und hält Mahl. Und hier könnte man vielleicht sagen, es ist nicht ein Christus mit seinen Jüngern, sondern die Gemeinschaft. In der Gemeinschaft ist Christus sichtbar.
Deshalb ja nicht ohne Grund die Darstellung der Eucharistie. Christus als eucharistisches Zeichen der Gegenwart Gottes in der Gemeinschaft, die dadurch sich selbst als Christus erfährt. Wenn man dabei bleibt und mal auf die Passionsgeschichte geht oder die Erzählung des letzten Abendmahls, dann ist ja hier ein Vergleich mehr als angebracht, wenn man versuchen wollte, und das ist ja von einigen, die den Film rezipieren, gemacht worden, die Mönche als Helden zu verstehen, dann muss man dort einwenden, das wäre ein Fehler. Denn das Martyrium, das sie erleiden, ist nicht als Heldenkampf zu verstehen, sondern eher wie der Christus, der im Garten Blut und Wasser schwitzt. Die Bitte, den Kelch an sich vorübergehen zu lassen, ist im Grunde genommen die Hoffnung darauf, oder zumindest das Bekenntnis dafür, man wünsche sich eigentlich dieses Schicksal nicht. Und wenn man in das Testament von dem Bruder Christian guckt, dann spricht er nicht mit Frohlocken, wie man so manchmal die antiken verfolgten Christen darstellt. Mit Frohlocken schauen sie dem Tod ins Angesicht und eigentlich wollen sie geradezu vom Löwen gefressen werden. Oder
sie empfangen mit Verzücken in den Augen die Märtyrerpalme so wie die aus Viten, den Händen
ja,
des Engels.
Ja, so wie die Viten der alten Märtyrer das gerne klingen lassen. So ist das hier die Darstellung von Menschen, die dem Christus in seiner Erfahrung des anstehenden Leids wesentlich näher kommen, so meine ich, indem sie nämlich Blut und Wasser schwitzen sozusagen. Sie erfahren Freude natürlich in der Gewissheit und der Zuversicht auf Gottes Treue, aber sie sind Menschen, die keine Freude am Leid haben, nicht am Sterben, aber sie nehmen es trotzdem an und da sind sie wahrscheinlich dem Christus am ähnlichsten. Auch hier wieder die Frage, warum musste der denn? Denn wenn wir die Frage danach stellen, warum die Mönche bleiben, ist das letztlich dieselbe Frage, warum lässt Christus das über sich ergehen? Warum geht dieser Jesus in den Tod? Er hätte ja auch flitzen können. Wenn wir uns diese Frage stellen, du hast im Vorgespräch gesagt, könnte man ja annehmen, die nehmen sich zu wichtig. Aber dieses Wichtignehmen hat ja eine Zeichenkraft. Und du erinnerst dich an die Stelle, wo einer der Mönche, der dem Mädchen, dem er immer Beziehungstipps gibt, dann sagt, ach, ich natürlich war ich verliebt schon oft, aber dann habe ich eine Liebe erfahren, die größer ist. Und zeitgenössisch, aber eigentlich schon immer in der Christentumsgeschichte, gab es Menschen, die gesagt haben, dass die Kraft des Christentums entspringt aus seinem Kampf mit der Liebe und nicht mit dem Schwert. Die Botschaft, die wir in die Welt bringen, können wir nur durch diese Zeichen der absoluten Hingabe und nicht eben eines Schönwetterbekenntnisses erreichen.
Ja, und jetzt möchte ich trotzdem nochmal den Advocatus Diaboli spielen. Warum haben die nicht gesagt, Leute, die ihr hier lebt in diesem Dorf, ihr müsst jetzt mal gucken, dass ihr die nächsten Jahre alleine klarkommt. Wir haben euch gezeigt, wie das läuft und wir kommen, wenn es hier nicht mehr so heiß ist, kommen wir wieder. Dann hätten die ja noch viele, viele lange Jahre segensreich da wirken können. Vielleicht.
Das ist die Frage. Segensreich mit Sicherheit. Und es ist ja niemandem vorzuwerfen. Das tun die Mönche auch hier nicht. Wenn jemand gegangen wäre, wäre kein Vorwurf daraus erwachsen. Und auch die Jünger, die wegrennen, als Christus gefangen wird, werden später die größten Verkündiger dieser Botschaft. Also es ist menschlich und es ist nachvollziehbar, wenn jemand seine Haut rettet, und das ist auch eine alte christliche Auffassung. Aber zu einem bleibenden Zeichen der Liebe in der Welt, wenn man sie nicht mit Gewalt durchsetzen will, und ich glaube, es klingt schon absurd, das so zu sagen, das Zeichen der Liebe mit Gewalt durchsetzen, wenn man es also mit den Mitteln des Christlichen durchsetzen will, ernsthaft, dann muss man die Treue beweisen zu diesem Zeichen. Das heißt, wenn ich bleibe und auch auf mich nehme, theoretisch zum Opfer werden zu können, dann bleibe ich, ob ich das schaffe oder nicht, ob jemand da ist, davon zu erzählen, aber ich vertraue darauf, dann bleibe ich ein lebendiges Zeichen einer Kraft, die größer ist als die Gewalt, die ich erfahren habe. Das ist auch, was der Christian sagt. Was uns bleibt, ist dieses Testament. Wenn der Christian gegangen wäre, wiedergekommen wäre, vielleicht wäre das interessant gewesen oder nicht. Aber dieses Erstaunliche, dass er am Ende seinem Freund, dem Henker, dankt und hofft darauf, dass man im vereinten Blick durch Gottes Augen sozusagen einmal den großen Zusammenhang sieht und sie gegenseitig auch erfahren, was die größere Liebe ist. Inshallah, die letzten Worte dieses Testaments. Das wird dadurch erst zu einer wahnsinnigen Botschaft, die dem Martyrium der Vorfahren und dem Christusereignis in nichts nachsteht, wird erst dadurch wirklich wirksam und sichtbar, dass er gestorben ist und dass er geblieben ist. Ein erbauliches Gedicht hat seine Kraft. Ein Testament, ein rührender Text hat seine Kraft. Aber diese Schwere dieser bleibenden Botschaft, am Ende möchte ich dir nicht nur vergeben, sondern ich möchte, dass wir im Angesicht, du mein Henker und ich dein Opfer, da möchte ich dich wiedersehen, das wird dadurch erst wirksam, indem auch dieses Henker-Opfer-Verhältnis entsteht. Und so wird dann übrigens im Englischen, gibt es das schöne Wort von Victim für Opfer, wird das Victim zum Sacrifice-Opfer. Also einem Opfer von Gewalt zu einer Darbringung für etwas Höheres. Das ist natürlich alles sehr theoretisch und das hilft nichts darüber, dass hier einfach auch ein Unrecht geschehen ist. Aber dadurch hat unser Blick eine Lenkung bekommen auf etwas, woran wir uns heute ja noch reiben. Ist der Islam, steht er dafür? Aber dass er ganz eng geblieben ist bei seinen muslimischen Freunden, von denen er sagt, die sind nicht so wie das, wie dieser kleine Kreis meint, dass der Islam sein muss. Dadurch beweist er das ja sogar und kann uns heute etwas helfen, auch dieses Vorurteil abzubauen.
Und gerade deshalb ist es so heilsam, wie ich finde, dass dieser Film, obwohl er schon 8 Jahre oder jetzt 9 Jahre alt ist, wie du vorhin sagtest, dieses Leben der Mönche ganz ohne Heldenpathos erzählt. Der ist in der Kameraführung, in den Einstellungen, in der Musik sehr zurückgenommen. Es sind diese alten Männer, die da aber mitten im Leben stehen und das machen, was die Situation und was die Gegebenheit erfordert und mehr nicht.
Ja.
Und ohne, dass sie sich das, was wir heute leider immer wieder feststellen, also die Geschichte dieser Mönche gibt es nicht her, dass man sie instrumentalisiert.
So ist es.
Nicht instrumentalisiert gegen eine bestimmte Sicht auf den Islam und nicht instrumentalisieren kann für
ein
bestimmte
gewisses
Art
Missionsverständnis
der Mission
christlicherseits,
oder des Heldentums.
Ja.
Vor diesem Hintergrund ist der Film aktueller denn je. Wer ihn noch nicht gesehen hat, soll es bitte dringend tun. Und alle Hörerinnen und Hörer, denen es gefallen hat, an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, empfehlt uns weiter. Gebt uns eine Bewertung in den bekannten und vielleicht bisher noch unbekannten Bewertungsportalen. Wir freuen uns über euer Feedback und wünschen euch eine gute Zeit.
Servus.